Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Der Wunsch nach mehr stimmlicher Lautstärke ist genau betrachtet oft das Verlangen nach mehr motivierendem, bewegendem stimmlichen Ausdruck. Doch wo soll diese Energie, diese Lebensenergie herkommen? Heute erfährst du meine persönlichen Rezepte. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Heute haben wir eine ganz spezielle Episode. Nämlich darf ich heute dem Arno eine Frage stellen, die ein bisschen außerhalb von dem ist, was wir normalerweise hier behandeln. Nämlich, lieber Arno Fischbach, erstmal ein herzliches Servus von mir in deine Richtung.
Danke, 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 lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, ich bin neugierig, welche Frage du dir ausgedacht hast für die heutige Episode.
In der heutigen Andreas-Fragt-Episode, um die jetzt einmal so zu betiteln, mich würde interessieren, ich sehe ja auch da vor mir einen fitten, engagierten Mann vor mir sitzen, den ich immer wieder erlebe, voll Energie, voll Engagement und selten, also der jetzt einfach irgendwie rumhängt oder so, sondern du bist echt den ganzen Tag eingespannt, aber nie wirklich durchhängend. Und ich weiß ja auch, dass du eine gewisse Art von Fitnessroutine hast, eine gewisse Art von zumindest achtsamer Ernährung und Umgang mit deinem Körper gelernt hast auch. Ja? Du hast ja auch erzählt, dass das nicht immer so war. Und mich täte interessieren, erstens einmal den Weg dahin, wie sich der entwickelt hat und wie er denn heute aussieht. Wie hältst du dich gesund? Wie kümmerst du dich um dich? Und was war früher vielleicht anders? Du kannst ein bisschen auch zu deiner Historie sagen,
weil jeder weiß Bescheid. Ja? Coole Frage. Also ich habe mich lange Zeit meines Lebens, also auch als ich fürs Theater gearbeitet habe, habe ich mir da eigentlich nicht viel Gedanken gemacht. Aber jetzt rückblickend betrachtet, waren auch diese 25 Jahre im Grunde sehr geprägt von Körperarbeit.
Weil, wie war das in eurem Elternhaus? Also ich weiß ja, dein Bruder ist ja sehr, sehr fitnessaffin, sage ich mal. Ja,
ja, ich weiß nicht. Naja, weißt du, also mein Papa in Oberösterreich war zu Lebzeiten Funktionär eines Sportvereins, also in der Nachkriegszeit sehr engagiert, aber jetzt weniger, weil er selbst so der große Fitnessapostel oder irgend sowas gewesen wäre, sondern einfach im Sinne der Gemeinwesenarbeit. Also das waren die Zeiten, wo Menschen zusammengeholfen haben, um einfach Organisationen zu entwickeln, wo die Kinder und die Jugendlichen was Sinnvolles tun können, so in diesem Sinne. Und da bin ich auch Turnen gegangen, aber weißt du, als Kind, ja. Ich meine, wer nimmt das ernst? Ja, also da hat man völlig andere...
Als Kinder Turnen sind schon...
Ich war eigentlich als... Als
Olympiahelden heraus entstanden.
Du, also ich, was mich betrifft, das war völlig anders. Ich war lange Zeit der Kleinste in der Klasse und habe mich selbst irgendwie ja nicht so als körperlichen Superstar gesehen. Die Attraktiven waren irgendwie die anderen, die waren größer und die waren irgendwie sportlich und die konnten schneller laufen. Und beim Fußballspielen war ich dann der irgendwo hingestellt wurde, wo er am wenigsten
gestört hat,
ja.
Es gibt so eine Metapher, wenn man sich so die Szene so herbeiholt aus der Schule, wenn man als Letzter gewählt wird.
Genau, ja, ja, genau. Ja. Und ich habe mich eher da im Mangel erlebt. Also ich war so der Leistungsverweigerer dort, wo es darum gegangen wäre, dass ich nochmal irgendwie das Letzte aus mir heraushole. Da habe ich gemerkt, mir geht die Luft aus. Und das war eher... weil ich damals immer den Druck gespürt habe und damit schwer umgehen konnte. Im Theater allerdings, als ich nach Salzburg kam, war es dann plötzlich insofern anders, als rund um viele Aufführungen es Körpertrainings gab. Also weil im Rahmen der unterschiedlichsten Aufführungen Choreografien eingebaut waren, weil sehr ungewöhnliche Formen des Ausdrucks hier eine Rolle gespielt haben. Wir haben mit
spezifiziere Körpertraining, also was bedeutet das? Ist das? Haben Sie in der Gewichte rumgelegen? Haben Sie getanzt, gelaufen? Was ist Körpertraining?
Ich meine, als Schauspieler lebst du ja von deiner Präsenz. Also du lebst davon, dass du auf die Bühne kommst und Menschen erleben dich. Mhm. Und du weißt es aus dem Alltag, wenn du irgendwo in der Innenstadt herumgehst, manche Menschen übersiehst du und andere fallen dir auf. Das ist kein Zufall, sondern das hat mit körperlicher Präsenz etwas zu tun und die gilt es herauszubilden. Also ich habe mir damals weniger Gedanken drüber gemacht, sondern das war halt ein logischer Prozess, dass in unserem sehr erlesenen Kellertheater, also namentlich Georges Urth in der Anfangszeit, aber auch die Renate Urth später als künstlerische Leiterin, im Rahmen von Inszenierungen immer der Bewegungsaspekt eine große Rolle gespielt hat und es immer einen Experten oder eine Expertin gab, die uns begleitet hat im Laufe der Probenarbeit. Und nicht nur weil wenn du jetzt hörst, dass da um Tanzschritte geht oder so, nee, gar nicht, sondern da geht es um Körperbewusstheit. Wir haben sehr unterschiedliche Körpertrainings gemacht, zum Teil aus dem Yoga, zum Teil aus irgendwelchen fernöstlichen Tanzgeschichten, vom Tai Chi bis zum, frag mich, ja, so unterschiedlichste Sachen. Ich habe für eine Aufführung.
Wir sind jetzt in den 70er Jahren, oder?
70er, 80er bis in die 90er Jahre. Ich habe mit Choreografen gearbeitet, ich habe mich mit Buto, also mit einer japanischen modernen Art des Bewegungstheaters auseinandergesetzt, habe dafür.
Kampfsport, oder Buto?
Buto ist eine moderne Bewegung, japanischer Bewegungsausdruck, sehr minimalistisch. Unglaublich anstrengend. Und für eine Aufführung, namentlich zum Beispiel, es war dann schon in den 90er Jahren für Caligula von Camus, das damals für das heutige Schauspielhaus der damalige Elisabeth Böhne, Gytis Padegimas, ein unglaublich exaltierter litauischer Regisseur aus Kaunas, inszeniert hat. Und da habe ich mit dem Wolf Junger, mit dem Salzburger Choreografen und meiner Kollegin damals eineinhalb oder zwei Monate lang davor ein Erschöpfungstraining betrieben am Sportplatz einer Schule hier in Salzburg, um im Anschluss eine abstrakte Choreografie zu entwickeln. Also das war also handfestes Fitnesstraining in der wilden Form. Und ich muss sagen, da erlebt man sich körperlich anders und du entwickelst als Schauspieler aus dem heraus auch die Bewegungssensibilität und die Körperwahrnehmung, die du brauchst, um zum Teil auch die verrückten Dinge zu tun, die von dir als Schauspieler dann gefordert werden. Einfach isolierte Bewegungen einzusetzen.
Hast du da deine heutige Partnerin schon gehabt, also die Margit?
Ja.
War sie dann auch, ist sie selbst auch sportlich? Also, weil häufig ist ja so, dass man das dann in der Ehe oder auch in der Beziehung dann auch gemeinsam Sport betreibt zum Beispiel.
Das weniger, da war in der Zeit, also in meiner Theaterzeit, war für Beziehung keine Zeit. In manchen Ausnahmen, und die waren nicht immer konfliktfrei, weil meine Frau damals immer wieder sehr, sehr interessante Ausstattungen gebaut und gemacht hatte fürs Theater, also Bühnenbild und auch Kostümbild geleitet und designt hatte mit großem Nachhall. War eine sehr interessante Phase, bevor sie dann vor vielen Jahren gewechselt ist in die Kunsttherapie und ihre Arbeit für die Psychiatrie hier geleistet hat in Salzburg. Aber zurück zum Körpertraining. Ich denke, heute, für mich heute als Coach und Trainer, spielt dieses Thema Körperwahrnehmung, Körpersteuerung eine ganz besonders große Rolle, weil du hast in unseren Gesprächen hier im Stimme wirkt Podcast oft genug gehört, die Stimme sei ja in der letzten Meile der hörbare Teil der Körpersprache. Also die Bewegungsmuster sind das, was die Stimme überhaupt erklingen lassen. Jetzt kann man da mechanisch herangehen, man kann auch natürlich über sehr viele indirekten Wege Bewegungsmuster initiieren und verändern, aber letztlich geht es um unsere körperliche Existenz, denn der Ton ist eine Schwingung und die kann nur aus einem schwingenden Körper heraus entstammen. Also bin ich heute wieder ganz massiv bei dem Thema Körperwahrnehmung.
Und wir sind jetzt aber in der Historie immer noch in den 80er, 90er Jahren.
Ja, ja, ganz genau. Ja, ja. Naja, also in den ersten Jahren als Coach und Trainer, also als ich aus dem Theater rausgegangen bin. Und
Wann war das? Weil du hast ja immer noch auf deiner Homepage stehen 20 Jahre Arno Fischbacher.
Naja, das stimmt nicht ganz. Also man reift so vor sich hin. Ich habe 96 im Theater quittiert, nachdem, ja, also 1996, dann war noch eine kurze Entwicklungsphase, in der wir die Welle 1 des Radio entwickelt haben. Auch eine Zeit, in der ich hatte mich damals mal in einem Fitnessstudio angemeldet, weil das im selben Gebäudekomplex war, hier im Airport Center in Salzburg.
Bietet sich an.
Da ist mir dann so gegangen, wie vielen anderen, die sich einmal angemeldet haben, dreimal dort waren und dann ein Jahr lang gezahlt haben. Dann habe ich gekündigt, weil ich gesagt habe, ich komme eh nie hin. Und das war's dann.
Zwei weg, ja.
Genau. Dann waren die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, die waren also auch geprägt von anderen Überlegungen. Da war ich wirklich dabei, also mich auf die Füße zu stellen und überhaupt ein neues Leben zu gestalten, mir einen neuen Beruf zu entwickeln. Und dann, dann kam das erste Mal eine körperliche Beschwerde. Also dann habe ich irgendwann mal so Kreuzweg gehabt, dass ich manchmal beim Gehen stehen bleiben musste, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte und so weiter. Und ein Jahr lang habe ich gejammert und habe mich bei mir selbst und bei der Welt beschwert, dass es mir schlecht geht. Und da habe ich mir gedacht, so, Fischbacher, jetzt aber. Und habe mir in Wien da habe ich sehr viel in Wien trainiert, also besser in Schwechat für die Austrian Airlines. Habe zu der Zeit 1,5 Jahre großes Trainingsprojekt trainiert für fliegendes Personal, war sehr viel in Schwechat am Flughafen, im Hotel. Und ich habe mir eine Trainerin in Wien gesucht und die auf Rückentraining spezialisiert ist noch heute. Frührückentraining heißt das Institut, tolle Trainerin. Und habe gesagt, ich brauche irgendetwas, was in ein Hotelzimmer passt, was in der Früh vor dem Frühstück im Hotelzimmer erledigt sein muss. 15 Minuten Zeit, stelle ich zur Verfügung. Gib mir Übungen, die mir erlauben, dass das wieder in Ordnung kommt und ich mich wieder normal bewegen kann. Und das war ein hartes Programm, das mir die Kollegin damals auferlegt hatte. Und
es war noch lang vor Liebschau und Bracht,
vor YouTube. Und damals habe ich wirklich mit einiger Konsequenz begonnen, in der Früh tatsächlich, also wie das Trainerleben halt so aussieht, du bist in irgendeinem Hotel, ich habe damals in der Nacht immer die Online-Kurse für die Piloten und für die Flugbegleiterinnen, für die Pörserinnen, in der Nacht die nächste Episode meines Online-Kurses, damals schon vor 15 Jahren, verfertigt, bin spät schlafen gegangen, aber in der Früh auf und dann Liegestütz und Rückenübungen und mein Übungsprogramm wirklich in der Früh durchgezogen. Dann bist du schweißgebadet, dann bin ich duschen gegangen, kalt geduscht und dann ab zum Frühstück und dann in den Seminar. Dort hat etwas begonnen, so eine Routine, die ich im Wesentlichen mit Unterbrechungen, aber bis heute auch, die ein Teil meines Lebens ist, bis heute.
Womit dann der Hal Elrod dann irgendwann einmal Multimillionär geworden ist, dass er dann als Miracle Morning getauft hat.
Ja, genau. Naja, aber letztlich, weil du es angesprochen hast, vor 5 Jahren hat ja mein Leben kurz mal ein bisschen anders ausgesehen. Ich bin voll fit in Graz, also eine ganze Reihe von Zuhörern wissen das vielleicht, weil ich es ab und zu erwähne, in die Klinik gegangen wegen so einer ganz eigenwilligen Erkrankung mittels einer Stammzellentransplantation ist das geheilt worden. Allerdings, ich war völlig fertig und abgebaut, habe einige Kilo verloren und war körperlich so schwach, wie ich es in meinem Leben überhaupt noch nie erlebt habe. Und nach einem halben Jahr, als ich dann langsam wieder, wie soll man sagen, also indem mein Organismus sich wieder von diesem dramatischen Eingriff begonnen hat zu erholen, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas tun, um mich wieder körperlich aufzubauen und habe mir hier bei so einem kleinen privaten Fitnessstudio bin hingegangen und habe gesagt, ich brauche einen Trainer. Ich brauche irgendjemanden, der mit mir arbeitet und
also jedes Mal
mir auch gute Anleitungen gibt. Ja.
Also nicht nur beim ersten Mal, dass
ich habe genau gewusst. Weißt du, im Grunde ist es so.
Accountability,
Es ist im Grunde ja auch so wie heute bei meinem Trainingsthema. Du kannst im Grunde ja alles lesen. Du findest gute Ratschläge in Büchern, du findest Literatur, du findest auf YouTube Videoanleitungen. Aber letztlich, also du kannst Klavierspielen auch lernen, wenn du Bücher liest und CDs hörst und YouTube-Anleitungen hörst. Es kommt darauf an, wie man gestrickt ist. Es gibt Menschen, die tun das dann auch mit sich selbst. Und ich weiß von mir, dass ich einfach viel besser performe, wenn ich mich jemandem gegenüber verpflichte.
Naja, und natürlich, du musst das dementsprechende Geldbörserl haben. Also ich hätte auch gerne einen Personal Trainer, aber der kostet mich halt jedes Mal 100 Euro. Und wenn das Fitnessstudio kostet im Monat 100 Euro.
Ja, also, ja, das ist schon richtig. Also ich habe die Entscheidung getroffen und seit 4 Jahren oder so, ja, trainiere ich anfangs 2-mal die Woche und jetzt mittlerweile 1-mal die Woche mit Ralf, meinem Personal Trainer, im Studio, im Fitnessstudio. Er verändert immer wieder mal das Programm. Und mittlerweile geht es halt einfach darum, dass ich...
Wie stelle ich mir das vor? Steht der daneben und sagt dir, was du tun sollst? Oder
naja, es ist ein Übungsprogramm. Also
Ganzkörpertraining, wenn man nur einmal die Woche macht.
Das ist im Grunde ein abgestimmtes Training auf bestimmte Anforderungen hin, wo es einfach um Muskelstärkung geht. Also du weißt es sicher, wenn du dich jetzt mit dem Thema ja schon lange beschäftigst, dass...
Ich habe eine Ausbildung drin, ich bin tatsächlich ausgebildeter Fitnesscoach. Ja.
Also ich denke, ab dem zarten Lebensalter von 30 oder 35 beginnt der Mensch
jedes Jahr 1-2%
Muskelmasse abzubauen. Das fällt einem ja nicht auf und ersetzt es dann quasi durch irgendwelche anderes Schlappergewebe im Körper. Das heißt, man behält das Gewicht, nur die Muskeln werden weniger. Und dem lässt sich, das hat mir übrigens Zlatko Sterzenbach, den ich dafür wirklich heute nochmal per Podcast danke, in Waldkraiburg auf der Bühne in einem Vortrag, den ich als Teilnehmer besucht habe, von der Bühne verkündet, dass das eben so ist, dass man Muskeln abbaut. Und dann habe ich kurz nachgedacht, wie alt bin ich? Und dann habe ich gemerkt, ich bin weit jenseits dieser 35-Jahre-Grenze. Und dann habe ich das mal kurz hochgerechnet. Aber die gute Botschaft des Zlatko damals war, dass allein 10 Minuten, hat er damals gesagt, ich habe es noch im Ohr, konzentriertes Krafttraining pro Woche genügen würde, um das zumindest zu kompensieren. Also um den Prozess zumindest auf gleich zu stellen. Ja? Naja, ich kann
der
sagen...
Der tut out, aber es ist... Aber,
ich sag mal, aber so, Andreas, ich meine, anders gesagt, ich trainiere seit 4 Jahren mit dem Trainer, jetzt mittlerweile 1-mal pro Woche, das ist eine Stunde...
Du machst
Stunde.
Jeden Tag deine Liegestütze, du machst dir jeden Tag deine Routine, oder?
Ja, aber jetzt aber nicht keine Stunde, also einfach kurz.
Ja, weißt aber du, das ist ja auch schon
ein Durchgänge.
Ein Trainingsreiz.
Ja. Ich setze einen Trainingsreiz, ja, das ist richtig. Aber mir war damals wichtig zu erkennen und zu verstehen, dass das nicht mit einem unglaublichen Zeitaufwand verbunden ist. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die mir heute auch aus meiner Rolle als Trainer, meinen Kunden und Klienten gegenüber wichtig ist. Weil eines der größten Vorurteile gegen das Stimmtraining oder die Beschäftigung mit der Stimme ist ja, dass das halt so eine übungsorientierte Sache ist und wenn man nicht täglich übt und so weiter, dann wird das nichts. Und ich erkläre das meinen Kunden anders. Ich sage ihnen, das sind die ganz kleinen Reize, die in den Alltag transferiert können. Also bei mir ist es zum Beispiel bewusst gehen. Ich mache das gerade, ich lerne gerade neu gehen. Es ist mein Sport im Moment, ja. Und ich habe Leute, die mich kennen, wissen...
Am Laufband, oder?
Nein, gar nicht. Also beim Nachhausegehen. Wenn ich von hier heute aus dem Office aufsteige und zu mir in die Wohnung gehe, das sind vielleicht...
Bist du ein Fahrradfahrer oder ein Geher?
Naja, ich gehe immer öfter, weil ich weiß, also gehen ist einfach körperlich viel interessanter als Fahrradfahren.
Ja. Ist es so? Okay.
Weil es viel mehr Muskeln in Bewegung setzt. Und wenn du das bewusst tust, erlebst du dich einfach anders, weil beim Fahrradfahren... Da sitzt du vorgebeugt, du verkürzt deine Oberschenkelmuskeln, also die Verkürzung der Oberschenkelstrecke wird angeregt durchs Fahrradfahren. Wenn du die Profis siehst, die gehen alle ein bisschen krumm, weil die Hüfte geknickt ist sozusagen. Also
die Dosis
da
macht
ist,
das Gift,
ja. Da ist, genau, da ist Gehen.
Am besten wäre Schwimmen gut, aber du kannst gehen, ja nicht schwimmen von da jetzt heim.
Na,
ja.
Gehen ist super und ab und zu mal springen. Dann beugst du Osteoporose vor. Gutes Thema. Ja, aber es ist die Wiederholung. Also
wobei
es ist
springen
einfach
und auf der Ferse landen. Das ist das Tolle. Ich habe da so Übungen gesehen, weil die meisten springen ja dann auf den Zehen. Aber wenn du auf den Zehen springst, dann hast du ja nicht, es muss ja dieser
der kleine Schock. Ja,
Schock
in die Muskeln. Ja.
Und danach, und das ist, ich habe da faszinierende Studien gelesen, weil ich mich tatsächlich mit diesem Knochenaufbau-Ding befasst habe. Und du musst dann wirklich 30 Sekunden warten bis zum nächsten Sprung. Mhm. Weil da irgendwas passiert im Hirn, diese Verarbeitung, damit das dauert genau 30 Sekunden, dann hat dein Hirn gecheckt, hui, ich muss was tun, ich muss Knochen wieder auffüllen. Ja? Und wirklich auf der Ferse landen, voll schräg. Man glaubt es nicht, aber so, dazu gibt es Studien und die sind auch richtig krass. Also, sagen wir so, es lohnt sich tatsächlich in jedwedem Alter, Tony Robbins im Übrigen, um jetzt mal wieder die Schlagseite zu kriegen, der hat irgendwie, weil er hat ja schon alle Krankheiten hinter sich auch, aber er hat gesagt, was er bei ihm festgestellt hat, seine Bone Density, er hat so fette Knochen, so unglaublich fette Knochen. Er hat gesagt, das ist unvorstellbar. Die Ärzte sind ganz verwundert. Er hat gesagt, weil er die ganze Zeit springt. Der springt, schau dir mal an, was der am Tag springt, der ja, weiß nicht, 3000 Mal auf und ab. Also das hat mich voll fasziniert. Also der ist sozusagen der lebende Beweis, dass das Hüpfen tatsächlich deine Bone Density erhöht. Ja? Weil der Mann sagt, er hat eine unnatürlich hohe Bone Density. Das ist nicht normal, aber das ist, weil der andere springt, der springt den ganzen Tag auf die Bühne. Schau dir mal an.
Ich meine, dieses mit dem Abwarten, das ist auch was, das ich in der Arbeit mit meinem Trainer gelernt habe, weil ich bin ja so jemand, also Turbo und ununterbrochen und so, ja, so mit dem Antrieb, den du da angesprochen hast. Mhm. Und eben in der Arbeit mit meinem Fitnesscoach habe ich gelernt, du machst einen Durchgang irgendeiner Kraftübung. Sagen wir mal, du hast zuerst Liegestütz gesagt, also das ist banal, aber sagen wir mal Liegestütz. Machst Liegestütz, also wenn ich jetzt einmal 40 Liegestütz mache, dann kriege ich den letzten, den kriege ich gerade noch hin, dann zittern mir schon alle meine Muskeln, dann weiß ich, der 41. geht nicht. Wird jetzt der Trainer neben mir stehen, wird der 41.
gehen?
Nee,
dann würde ich 45 machen.
Ja, also dann wird er einfach durch den Dialog und durch diese Herausforderung, da geht immer eins mehr, aber dann bist du
oder praktisch, wenn der hübsche Frau daneben steht, ja.
Aber dann bist du muskulär am Limit. Dann ist der Muskel im Grunde leer. Da geht es ja um Nährstoffe im Muskel und Sauerstoffversorgung.
ATP-Produktion.
Und, ja, Produktion, genau so. Und jetzt wäre es völlig sinnlos, gleich noch einmal ans Werk zu gehen. Also hier braucht es auch im Training einfach eine Pause.
30 Sekunden, sagen Sie mindestens.
Ja. Ja, mindestens. Das darf auch ein bisschen länger sein. Und vielleicht mache ich in der Zwischenzeit eine andere Übung. Es gibt
ganz unterschiedliche genau. Hypertrophie-Training und so. Ja.
Genau.
Und dann machen Sie Supersätze und so. Also es gibt schon unterschiedliche.
Ja, genau. Ja, das ist dann die Frage der Herangehensweise und was jetzt das Ziel des Trainings ist. Und ich trainiere ja nicht, um einen unglaublichen Muskelaufbau oder irgend sowas zu bewirken.
Du willst ja nur durch die Tür gehen.
Ich will ja auch noch durch die, genau, sagen wir frontal durch die Tür gehen können
breit,
und mich nicht seitwärts drehen müssen, ganz genau.
Oder du fährst auch gerne Bahn und da musst du dann aber gleich zwei Tickets
Weißt suchen, du, aber Andreas, diese Dinge gefallen mir auch immer als Metapher für andere Lebensumstände.
Absolut.
Du tust etwas und es braucht dann wieder die Pause, um dann auch nachzuspüren, wie geht's mir körperlich, was ist hier gerade passiert.
Die Pause?
Die Pause.
Die wollte schon wieder bei der Dusche, ja. Die Brause brauchst du
auch. Die Pause kommt nachher, die Dusche kommt nachher.
Saunierst du auch?
Also,
Stichwort Longevity. Ich habe mich ja, wie du weißt, auch sehr mit dieser ganzen Longevity, also Langlebigkeitsforschung auseinandergesetzt. Und weil in meinem Fitnessstudio, wo ich starte, tatsächlich eine Sauna mit dabei ist, habe ich jetzt mal damit befasst, macht das Sinn? Ja? Ja, es macht unglaublich viel Sinn. Es gibt da wirklich Studien dazu, dass Leute, ich weiß nicht, bis zu 7 Jahre länger leben, finnische Studien, also die haben wirklich große Kohorten untersucht mit Tausenden von Menschen. Ungefähr 7 Jahre macht den Unterschied, wenn du 3 bis 4 Mal die Woche, zum Teil 6 Mal die Woche gehen ja die in die Sauna, ja. Und da haben sie eben wirklich schöne Vergleiche. Also Saunabesuche lohnen sich sogar für die Gesundheit, weil es, und ich kann da die Begründung nachliefern, weil es im Prinzip ein mildes Herz-Kreislauf-Training ist. Mhm. Das ist, weil der Herz und der ganze Körper ist das, also dein HRV, also alles verbessert sich. Ja,
interessant. Also es ist eine Zeitfrage. Also wenn ich ab und zu in einem Hotel bin mit einer schönen Sauna, in einem Seminarhotel, dann genehmige ich mir das als Abendprogramm und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und dann...
Stunde? Ich meine, ich war jetzt schon lange nicht
mehr. Aber im Sinne von, weißt du, dann geh ins Freie und dann...
Oder 80 und dann, Grad, was
das ist, ja. Dann will ich jetzt das nicht als zeitgesteuertes Programm machen und dann schnell weg müssen, sondern das ist für mich dann eher dieses Runterfahren.
Ich würde das Post-Workout machen. Weil dann hast du ein bisschen was für die, da wird dein Wachstumshormonmesser ausgeschüttet und so, also Geschichten.
Also ich werde mir deine Anregung.
Habt ihr es im Studio? Studio?
Selbstverständlich.
Ja, dann nutze es doch. Zahle ich ja eh mit. Ja?
MyGin in Salzburg, hervorragend ausgerüstet, alles vom Feinsten. Okay, also es hieß bis vor kurzem Vita Club, aber die haben das jetzt umbenannt.
MyGin.
Okay.
Jetzt haben wir ein bisschen Produktplatzierung auch noch gemacht.
Produktplatzierung. Genau.
Wie stelle ich mir deinen Alltag vor? Also jetzt wirklich, wenn du so einen Seminaralltag hast oder du hast ja nicht immer, du bist ja jetzt primär Online-Coach, sage ich mal. Also wenn ich deinen Beruf beschreiben würde, würde ich sagen, aktuell 80% Online-Coach, 20% irgendwo hinreisen, oder?
Nee, gar nicht. Also das mit dem 80% Online, das stimmt. Die restlichen 20% sind so in den durchschnittlichen Wochen einfach Präsenzcoachings hier in Salzburg in meinem Seminarraum hier. in
der, da machen wir so einen Online-Coaching-Tag. Also ja. wie ist da deine Routine von Ernährung und Bewegung? Jetzt an keinem Tag, wo du ins Studio gehst,
ja, ist relativ klar strukturiert. Das heißt, ich genehmige mir Zeit zum Frühstück. Ich mache mir an so einem Tag vor 10 Uhr normalerweise keine Leistungstermine. Mhm. Und dann genehmige ich mir ein ausführliches Frühstück.
Davor kalt schon duschen, oder? Oder wann kommt die kalte Dusche?
Das, du willst das genau wissen.
Ja, klar.
Du willst das genau wissen. Das kommt auf den Zeitplan drauf an. Und das ist nicht immer gleich. Jedenfalls, die kalte Dusche, die gibt es tatsächlich. Ausführliche kalte Dusche. Und davor gibt es ein kleines Körperprogramm. Und das aufwachen. Bedeutet? Das aufwachen bedeutet, tue ich aber in Ruhe.
Wir machen heute die spezifische Episode, da will ich wissen, macht der Kniebeugen, macht der Liegestütz, macht der Pull-Ups? Also
ich mache ein kleines Warming-up. Das ist das allererste, bevor ich irgendwie Muskeln belaste. Das ist auch zum Aufwachen. Also ich trinke gerne einen Kaffee in der Früh, aber dann gibt es so eine kleine Bewegungsroutine. Übrigens auch dieselbe, die ich vor meiner Arbeit mit meinem Fitnesstrainer mache. Beginne ich einfach mit Fußkreisen und das geht über die Knie, über die Oberschenkelmuskulatur, übers Becken, Körpermitte, Wirbelsäule, Drehbewegungen, Schultern. Also es wird der ganze Körper von unten nach oben mal der Bewegungsradius mal aufgewärmt und der Bewegungsradius ausgereizt, sodass da die Gelenke mal in Aktion kommen. Dann drehe ich eine Runde tatsächlich, mache mir eine Erschöpfungsrunde sozusagen Liegestütz, das ist mal das Erste. Und dann je nachdem, auf was ich Spaß habe.
So Kniebeugen und so Sachen.
Ja, mal Kniebeugen, dann gibt es so Übungen aus dem Standlaufen heraus, wo man dann mal, also immer mal einen Fuß seitlich, vorne, rechts, links und so weiter. Also einfach, wo es so in die Bewegungsdynamik geht. Also nach Spaß und Laune. Manchmal mehr Liegestütz mit den Füßen am Badewannenrand, damit der Winkel mal ein bisschen anders ist. Und auch
oberer Brustbereich.
Ja, Push-Ups und also für die Brustwirbelsäule sind so kleine, also, ja, wie heißen die, keine Ahnung, gibt es überall
Sit-Ups, wenn man also Bauchübungen Sit-Ups.
Ja? Also für Sit-Ups wäre jetzt für die untere Bauchmuskulatur, was für mich wichtig ist. Die Crunches für die Brustwirbelsäule und für den Oberkörper ist für mich von größerer Bedeutung. Dann gibt es Crunches, die mit Seitbewegungen. Ach, ich wechsle das einfach ab und das ist so meine Morgenroutine. Ich habe jetzt nicht so einen Fokus, dass ich jetzt sage, ich habe ein fixes Programm und das muss ich jetzt durchziehen, sondern für mich geht es eher um Energie. Also mir geht es eher darum, dass ich mich körperlich erlebe, dass ich auch meine Leistungsgrenzen erforsche.
Naja, und am Ende ist es natürlich schon auch eine gewisse Art von Melatoninabbau. Also in der Früh einfach.
Ja? Natürlich. Ja. Und dann bin ich wach und dann gehe ich in die Dusche und dann dusche ich ausführlich kalt. Darüber haben wir ja schon
also
öfter gesprochen.
Erst warm und dann kalt?
Ja,
oder nur
ja,
kalt?
Ja. Ich tue mir einseifen und mache mir halt irgendwie halt normale Körperpflege und dann gibt es eine ausführliche kalte Dusche.
Das ist wegen vielen Haare waschen wahrscheinlich. Da muss es alles warm sein.
Ja, mein Shampoo-Verbrauch hält sich in Grenzen. Ja. Aber das ist so meine Routine und im Studio mit dem Trainer geht es halt einfach gezielt daran.
Geräte oder Freihandel?
Sowohl als auch.
Ja.
Sowohl als auch. Ja.
Und ernährungstechnisch hast du da für die irgendeine Routine? Oder sagst du, ich achte da drauf?
Also wir kochen, das ist
jetzt... Deine Frau, hast du erzählt, ist ja eine leidenschaftliche Köchin. Also
das ist der Luxus meines Lebenswandels jetzt, weil ich durch das Coaching viel mehr von zu Hause arbeite. Also mein Homeoffice ist IT-mäßig so ausgestattet wie hier mein Office mit derselben Bestückung an Geräten und so weiter. Also ich kann nahtlos von hier nach dort gehen und da weiterarbeiten. Und das tue ich mit Vergnügen von zu Hause. Und selbst kochen, also einfach zu Hause kochen, ist einfach luxuriös. Sehr, sehr fein, weil dadurch kauft man anders ein. Wunderbare Märkte in Salzburg. Also allein schon dieses Bewusstsein, was kaufe ich ein? Also welche Qualität haben die Lebensmittel? Wo greife ich hin? Was lasse ich mir empfehlen? Wie stellt sich dann die Ernährung zusammen? Das macht Spaß. Und wir sehen das beide eigentlich eher nach Lust und Laune und nach Gutdünken. Es gibt hier, also wir sind gesegnet mit wunderbaren Angeboten. Also alles Bio und vom Feinsten und von den Produzenten an den Märkten. Also das ist schon ist eine sehr, was soll man sagen, also ich fühle mich da durchaus privilegiert. so von der Art und Weise, wie sich das Leben gestaltet. Und mein Gott, ja, solange ich mich gut fühle und mich gesund fühle und mich in der Kraft fühle, merke ich auch, das ist etwas, das kann ich als Impuls gut weitergeben. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit.
Und du trinkst auch relativ viel. Also ich erlebe dich immer mit einem Glas Wasser, hast du immer bei der Hand. Und also nicht nur zum Reinsprudeln, sondern diese andere Übung, die bei uns die Leute vielleicht auch. Wie heißt das mit dem?
Luxvox mit dem genau. Silikonschlauch und der Wasserflasche, ja genau. Ja. Nein, sind auch Dinge, die man offensichtlich nur durch Erfahrung lernen kann. Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe es in unserem Podcast auch mal beschrieben, ich hatte als Seminartrainer durchaus desaströse Erfahrungen mit zu wenig Trinken gemacht.
Wo du dann bist dann auch nicht zur Toilette gegangen, weil du es dir selber nicht wärst.
Weil ja.
Das haben wir in einer Episode mal besprochen. Das war richtig spannend, ja. Dass du gesagt hast, das war auch ein Riesenschritt bei dir, eine gewisse Art von Selbstliebe, zu sagen, ich bin es mir wert, jetzt einfach die Zeit für mich, vor lauter Stress in Anführungszeichen, nehme ich mir nicht mal die Grundbedürfnisse
wahrnehmen.
Meines Körpers mehr wahr.
Genau, ja. Was das Trinken betrifft, das ist halt so, man empfindet halt Durst erst, wenn es zu spät ist. Und darum ist für mich völlig logisch, ich habe sowohl zu Hause als auch hier, ich habe hier so eine schöne blaue Wasserkaraffe, so eine schöne stylische hellblaue Wasserflasche und ein dazu passendes Wasserglas. Und mein erster Schritt ist, wenn ich ins Büro reinkomme, dann schaue ich, ob die Flasche leer ist, dann wird sie gefüllt und da hat sicher ein guter Liter Wasserplatz und in ein paar Stunden ist der Liter weg. Und würde sie nicht hier in meinem Blickfeld stehen, würde ich nicht genügend trinken. Und darum ist meine Empfehlung immer, stell dir die Wasserflasche vor die Nase hin und mach dir es schön. Also such dir halt irgendein schönes Gefäß aus, was auch Spaß macht und wo du animiert wirst und wo es auch lustvoll ist.
Der letzte wichtige Punkt, der die Gesundheit betrifft, und ich weiß, da bist du auch leidenschaftlich damit befasst, du weißt, was ich meine, an deinem Finger. Altbekannte, also die Biohacker da draußen erkennen ihn, wahrscheinlich auch, wenn sie dich dann in Natura mal treffen. Du trägst einen Ring, der dir im Prinzip deine Vitalwerte im Schlaf zum Beispiel misst, also unter
nur im Schlaftracker.
Ja, und und auch HRV tagsüber, also diese ganzen Geschichten, also die Herzratenvariabilität. Ja.
Nur während der Nacht.
Tagsüber
nur
nicht?
Nur während der Nacht.
Nee, okay, also im Prinzip ein Schlaftracker. Ja? Und du legst auch Wert auf guten Schlaf, sagen wir mal, würde ich mal da, weil so billig ist das Ding ja nicht.
Je nachdem,
und man tut das bis zu 500 Euro. Ja,
ja und man tut es nicht grundlos.
Ja.
Ja, also ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, hat vielleicht auch mit meiner Rekonvaleszenzzeit zu tun, dass wenn ich also wieder versucht habe, mich auch wirtschaftlich wieder auf die Füße zu stellen jetzt in den letzten Jahren und im Grunde ein neues Business entwickelt habe, weg von Seminartraining hin zu 1-zu-1-Trainings, zu diesem Auftrittsrede, Stimmcoaching, ja, das spannt an, das tut etwas und ich habe gemerkt, ich schlafe schlecht. Und ich habe dann anfangs also Schweiß gebadet, bin ich wach geworden in der Nacht und so weiter. Das war sehr unangenehm und habe mir gedacht, naja, was kann ich tun? Und habe dann begonnen, eben mich mit der Schlafqualität und überhaupt mit den Fragen zu beschäftigen, woran liegt's und was kann man ändern? Und das sind einfache Dinge. Also ich bin wahrscheinlich durch die vielen Jahre im Theater hat sich mein Tagesrhythmus deutlich nach hinten verlagert. Und ich bin also viele Jahre, also kaum vor 1:30 in der Nacht schlafen gegangen, wenn überhaupt, vielleicht später. Ja. Und dennoch aber, ich meine, im normalen Tagesablauf, wenn du um 9 mit einem Seminartag startest, naja, dann heißt es um 7 aufstehen. Ja. Und dann wird auch die Schlafmenge wird weniger und die Schlafqualität nimmt dann einfach ab.
Dementsprechend,
habe ich mir die Fragen gestellt, was kann man tun? Und jetzt mittlerweile ganz, ganz langsam verlagert sich mein Schlafrhythmus ein bisschen nach vor. Und ich sehe es auch an den Werten. Das ist auch der Hintergrund, warum mir der Ura-Ring durchaus etwas bedeutet. Da kann ich am Morgen dann beim Kaffee trinken einfach so einen Blick drauf werfen und mal schauen, wie hat sich die Herzratenvariabilität während der Nacht entwickelt. Das ist einfach so ein klarer Indikator, wie viel unterschwelligen Stress habe ich ins Schlafengehen mitgenommen. Und dort wieder die Frage, was kann man tun? Also welche Rituale kann ich mit mir selbst gestalten, dass ich die Arbeit, ich arbeite halt abends routinemäßig die ganze Zeit, ja, bis Mitternacht, ja, dass ich vielleicht um 23:30 irgendwie aufhöre oder um 11 mal aufhöre oder vielleicht mal um 22:30 aufhöre und mir dann noch ein paar Minuten für mich selbst gönne. Also dann einfach den Tag langsam, also diese ganzen Arbeitsthemen mal abklingen lassen, dass das Gehirn mal anfängt, ein bisschen langsamer zu ticken und man nicht diese ganzen Arbeitsthemen in den Schlaf mit hineinnimmt. Das habe ich viele Jahre getan.
Wie schaffst du das, diese Hygiene?
Naja, zu sagen, ich schaffe es dauernd, das könnte ich nicht, aber ich schaffe es immer öfter. Einfach ein bisschen früher einfach den Deckel drauf tun, den Computer auf Standby schalten, mich einfach in Ruhe auf die Couch setzen und nochmal das Gute des Tages rekapitulieren. Das wäre so meine, das ist so meine Routine. Mhm. Also mal schauen, was war das Gute des Tages, was waren so die guten
Schriftlich
Erlebnisse.
Oder nur im Kopf?
Mache ich im Kopf.
Es gibt ja so Menschen, die so Tagebücher führen, ja. Dankbarkeit, whatever, ja.
Ja, ich habe das zur Zeit begonnen, aber das wird dann auch wieder so, dann musst du wieder dieses tun und ich will mich da frei halten. Das ist mehr so das sich wertschätzen für das, was alles Gutes war und die Dinge, die noch anstehen, einfach zeitlich, einfach irgendwo in der Zukunft parken mit dem Vertrauen, dass sich das dann schon erledigen wird. Mhm. Und das ist so ein Ritual, wo ich arbeite, dann vom Hinübergleiten in den Schlaf trenne.
Nutzt du einiges von dem Wissen auch für deine Coachings? Also ich weiß von Coaches, die zum Beispiel dann tatsächlich ihren Kunden, Kundinnen auch empfehlen, zum Beispiel Schlaftracking zu machen.
Mm.
Weil ich meine, manche, sagen wir so, wenn jemand nicht ausgeschlafen ist und sich scheiße ernährt und weiß nicht was alles, deswegen sprechen wir ja heute auch darüber. Ja? Mm. Das hat ja auch Wirkung auf dein Charisma, auf deine Ausstrahlung, auf natürlich auch faktisch die Stimme.
Ja, natürlich.
Wenn ich übernachtig bin, also auf Österreich heißt es übernachtig, also unausgeschlafen, dann bin ich natürlich, also komplett mein Tag ist ganz anders. Wie so ein Nebel,
Andreas,
so ein
Brain Fog. Also jetzt ganz konkret auf die Arbeit bezogen, das kommt sehr auf das Setting und auf den Auftrag an.
Ja.
Also wenn ich so eine Situation habe, wo es darum geht, zum Beispiel hinzuarbeiten auf eine Positionsänderung, jemand wächst in eine noch höhere Führungsposition hinein, und dann gilt es jetzt im nächsten Jahr, dem Vorstand eines internationalen Unternehmens in Fernost irgendwie Bericht zu erstatten etc., dann ist das nicht im Vordergrund. Und die meisten Menschen, mit denen ich in den letzten Monaten auch im 1:1-Coaching zu tun hatte, die bringen relativ viel von diesem auf sich selbst schauen bereits mit.
Okay.
Ja, und also ich gebe schon Rückmeldungen, wenn mir etwas an, also im Grunde hat das ja immer mit der Körperwahrnehmung zu tun. Da steckt ja immer die Frage, wie sehr spüre ich mich, erlebe ich überhaupt, wo ich mal so einen Hänger habe, einen Energiehänger habe, damit ich dann überlegen kann, was kann ich dafür tun. Und dort, ich arbeite grundsätzlich immer körperorientiert mit den Menschen.
Mhm.
Weil das Körperbewusstsein ist die Grundlage der Selbststeuerung, der Selbstführung in der Kommunikation. Das ist die Grundlage, aus diesem Reizreaktionsmechanismus in den normalen Kommunikationssituationen überhaupt sich herauszuziehen, um entscheidungsfähig zu sein. Also da landet man immer bei der Körperwahrnehmung.
Und damit haben wir schon ein Thema für eine der nächsten Episoden und wir gehen jetzt auf die Dreiviertelstunde zu. Und
ich habe gerade gesehen.
Ich bedanke mich. ich glaube, das hat es auch gebraucht. Also es war ja, wir sind ja wirklich in die Tiefe gegangen und haben nicht nur so ein paar oberflächliche Fast-Track-Tipps gegeben. Ja, Trips vielleicht auch, aber Tipps nicht. Ja. In diesem Sinne, mein Lieber, wenn jemand jetzt sagt, er möchte gerne mit diesem Kerl, der jetzt da voll energetisch den ganzen Tag sich vorbereitet auf diese Sitzungen, gerne arbeiten, wie kommt er denn auf dich zu? Welche Möglichkeiten hat er denn? Er oder
sie? Das ist simpel. Also der einfachste Weg führt über arno-fischbacher.com und da gibt es einen Espresso-Kalender. Und dann trinken wir einen gepflegten, es kann auch ein Tee sein, aber sagen wir mal einen Espresso miteinander, tauschen uns aus und dann höre ich gerne, was denn das Anliegen ist, worum es geht, was die Ausgangssituation ist Ja, und dann unterbreite ich gerne ein paar Gedanken und Ideen, wie Lösungswege aussehen könnten, und begleite gerne.
Herzlichen Dank, mein Lieber. Und wie immer überlasse ich dir auch zum heutigen Thema die letzten Worte.
Ja, danke, Andreas. Also unsere heutige Episode hat ja wieder mal klar gezeigt, wer fragt, der führt.
Ja,
mit
ja.
einer Einstiegsfrage haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde Podcast-Episode gestaltet. Solltest du tatsächlich noch zuhören und uns Gehör geschenkt haben, dann sage ich danke dafür. Freue mich jederzeit auf Rückmeldungen zu unserem Podcast, Anregungen am podcast@arno-fischbacher.com. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.